Herzlich willkommen bei Papas.
Die kleine Therapiestunde zwischendurch für Eltern, alle, die mal Kinder waren und die, die mal welche haben wollen.
Quasi der erste Podcast von 0 bis 99.
Geil, schön, dass ihr da seid.
Ihr Lieben, herzlich willkommen. Hannes und ich, Niklas, sitzen im Studio und haben uns soeben getroffen. Und wir haben uns heute, wir haben es ja letzte Woche angekündigt, etwas ganz Besonderes überlegt. Wir gehen in die große Welt des True Crimes. Und wir dachten, wir machen heute mal eine Spezialfolge. Und der heutige Fall, der Papas True Crime Spezialfolge, hat uns sehr viel beschäftigt. Es geht um gekränkte Egos, große Verletzungen, aber vor allem um die wichtigste Sache der Welt, das Wohlergehen von Kindern. Vielleicht haben es einige von euch gelesen oder davon gehört. Kurz vor Weihnachten ging es ja durch alle Medien, die Entführung der Kinder der Familie Block. Wir hatten das damals gelesen und darüber gesprochen und es hat uns fassungslos gemacht. Was muss vorgefallen sein, damit so etwas passiert? Am Ende gibt es nur Verlierer und die größten sind die Kinder. Wir möchten heute über diesen Fall sprechen und wagen uns in diesem Papas-Spezial für eine Folge in die True-Crime-Welt. Los geht's.
Ja, damit herzlich willkommen.
Hannes, ich fand das so krass, diesen Fall. Das hat mir keinen, auch die letzten Nächte. Wir haben uns ja eingelesen, aber es macht mich total, ich kann das nicht nachvollziehen, alles.
Ja, es macht mich auch ziemlich fassungslos. Ich steige da direkt mal ein mit einem Modell von Friedrich Glasel, der nämlich der 9 Stufen definiert, wie so eine Trennung auseinandergeht, wie sie eskaliert. Und der erste Schritt ist eben eine Verhärtung, Polarisierung des Konflikts. Doch die Parteien könnten theoretisch schadlos aussteigen. Das schaffen einige an diesem Zeitpunkt. Auf der zweiten Ebene droht dann so, kommen dann Drohungen dazu, es kommt Gesichtsverlust dazu und eine Person ist der klare Gewinner, die andere wird eben fertig gemacht und ist die klare Verliererin oder Verlierer. Und auf der dritten Stufe gibt es dann gibt's nur noch Verlierer und beide gehen gemeinsam in den Abgrund, so Zitat, dieses Modell. Und diesen Fall haben wir offensichtlich hier vorliegen, die letzte Eskalationsstufe.
Ich weiß auch nicht, ob das vielleicht einige von euch schon in den Medien gelesen haben, aber es ging ja eigentlich durch kurz vor Weihnachten durch alle Medien, also irgendwie Spiegel, Bild, Zeit, FAZ, also es haben wirklich ja alle irgendwie drüber berichtet. Vielleicht wollen wir vielleicht nochmal ganz kurz, bevor wir so einsteigen, auch in die Psychologie, nochmal so ganz kurz so einen Überblick geben. Also es geht ja um die Familie Block, das ist, also das kennt ihr wahrscheinlich, Blockhaus, das ist so ein Steakhouse, die riesige, erfolgreiche Firma, machen irgendwie 250 Millionen Euro Umsatz mit Steakhäusern in ganz Deutschland.
Genau, da haben wir ein paar Burgerläden und eben das Grand Elysee Hotel in Hamburg.
Das ist ein 5-Sterne-Hotel.
Das ist, glaube ich, ein 5-Sterne-Hotel, genau. Und die Tochter Christina Block, um die es hier heute geht, die ist quasi, die leitet dieses Hotel und der Vater hat das eben aufgebaut, dieses Imperium, kann man ja schon sagen.
Eugen Block heißt der.
Eugen Block, genau. Ja. Und wir wollen heute jetzt mal, wir fangen mal an und gehen mal Schritt für Schritt so ein bisschen diese Geschichte durch. Die eskaliert ja über die Jahre bis zu dieser Entführung am Neujahrstag. Habt ihr alle ja mitbekommen, dass dort der Vater wohl niedergeschlagen worden ist und die beiden Kinder, 10 und 13 Jahre zu dem Zeitpunkt, entführt worden sind quasi. Und die Kinder tauchten dann nächsten Tag gab dann die Mutter Christina Block ein Statement, dass die Kinder gesund und wohlbehalten bei ihr in Hamburg sind. Und wir wollen jetzt mal schauen, wie denn alles so gekommen ist.
Also es fing vielleicht erstmal an mit Christina Block und mit ihrem Ex-Mann Stefan Hensel, beide heute 49 und die haben sich im Jahr 1999 über Freunde kennengelernt. Und das war damals
die. Sie ist 50, glaube ich.
Oh ja, okay, dann ist sie mittlerweile 50. Okay, dann damals war es wohl die große Liebe und es ist langsam gewachsen. Sie war damals schon im Familienunternehmen tätig und er war bei einer Privatbank. Und ihr Ex-Mann, der stieg dann bei Block, bei der Firma in den Fleischeinkauf ein. Alles begann erstmal harmonisch. 2004 Verlobung in Rom.
Im Petersdom am 28.12.
Und 2005 dann die Hochzeit. In der katholischen Kirche St. Bernhard im feinen Hamburger Poppenbüttel. Das muss man vielleicht noch ganz kurz, würde ich noch ganz, ich fand das auch so krass, das spielt ja alles so in der Hamburger Schickeria eigentlich so.
Absolut, also, klar. Und sie ist ja heute, die Christine Block, auch mit Gerhard Delling verheiratet, hat gute Kontakte in die Politik. Also es ist schon, man sieht es ja auch am Medienaufkommen und am Medieninteresse. Und der Fall wurde auch in den letzten Jahren immer mal wieder begleitet hier und da. Also da ist schon sehr viel Aufmerksamkeit, was es noch komischer und absurder macht, weil gefühlt da auch mitgespielt wird, dass so viel berichtet wird und das natürlich irgendwie gefühlt genutzt wird, um irgendwie Partei zu ergreifen für sich und sich in ein besseres Licht zu rücken. Und sie haben zusammen 4 Kinder und haben sich 2014 getrennt und 4 Jahre später folgte die Scheidung. Und da begann dann der Abstieg. Es ging ums Geld und dann natürlich auch um die Kinder. Der Mann, Stefan Hensel, wohnte noch in der Nähe, durfte die Kinder alle 2 Wochen besuchen. Das war ihm aber dann zu wenig. 2019 zog er mit seiner neuen Frau und Familie nach Dänemark, nahe der Grenze, nicht zu weit weg, und besuchte die Kinder weiterhin. 2021 eskalierte das dann erstmal. Die erste Tochter, damals 15, zieht zum Vater, woraufhin der Vater dann verlautet, dass die Erziehung der Mutter nicht kindgerecht ist, gibt Klapse auf den Hinterkopf und herabwürdigendes Verhalten den Kindern gegenüber. Und so fing das dann an. 2021 holte er dann für sein Besuchswochenende die beiden jüngsten Kinder ab und gab sie aber diesmal nicht zurück. Er schrieb dem Jugendamt, dass die Kinder Angst vor ihrem Verhalten haben und das Verhalten gegenüber dem Sohn Kindeswohl gefährdend sei. Im September 2021 kommt es zum Gerichtsverfahren, wo dem Vater dann das Sorgerecht zugesprochen wird, kurzzeitig. Beim Berufungsverfahren kam dann der Stefan Hensel mit Bodyguards schon aus Angst, Zitat, dass sie die Kinder entführt werden. Und die Kinder erneuerten gegenüber dem Richter die Aussage, dass sie nicht bei Mama sein wollen. Und die Mutter sagt natürlich, sie seien instrumentalisiert. Im Oktober wurde dann das Aufenthaltsbestimmungsrecht wieder der Mutter übertragen, vorübergehend bis zu einem Hauptverfahren. Und in dieser Argumentation wurde dem Vater vorgeworfen, bindungsintolerant zu sein, die Gewaltvorwürfe gegen die Mutter seien überzogen. Und es soll eben in einem Hauptsacheverfahren geklärt werden, wo nun die Kinder bleiben. Doch der Vater gibt die Kinder nicht raus und beschließt ein Kontaktverbot. Nicht nur für die Mutter, Christina Block, sondern eben auch für den Bruder, die Großeltern und die gesamte Familie ihrerseits. Was natürlich irgendwie schwierig ist. Und so geht das dann sehr, sehr lange. 2021 im Oktober sollte es auch ein Mediationsverfahren geben, vom Richter vorgeschlagen. Damit war der Vater fein, der hätte das gemacht. Die Mutter hat gesagt, nein, erst wenn ich die Kinder bekomme, vorher, wie es ihr laut Gericht theoretisch zugesprochen ist. Dann gab es aber die vertrackte Lage, dass dänische Gerichte, also es folgten viele Verfahren, dänische Gerichte urteilten wiederum im Sinne des Vaters. Aus Deutschland gab es eben den Richterspruch zugunsten der Mutter vorerst. Und die Mutter hat ihn 22 auch auf Kindesentziehung geklagt, aber das Amtsgericht hat es dann ans Landesgericht übergegeben. Sie hat dann sogar Sigmar Gabriel eingespannt, der dann irgendwie im Auswärtigen Amt in Dänemark angerufen hat oder in Dänemark generell. Wolfgang Kubicki hat sich irgendwie in Interviews für sie stark gemacht. Und so eskalierte der Streit dann auch langsam in den Medien.
Und sie hat doch irgendwie auch krasse Verbindungen zum BND-Chef, oder?
Das kommt noch später, das genau. Sie hat... es gab wohl 2021 schon mal einen Versuch, die Kinder zurückzuholen. Und zwar wurden vor der Schule der Kinder 3 auffällige Männer gesichtet. Das konnte aber verhindert, also ist nichts passiert, aber daraufhin haben die Kinder auch einen Alarmknopf Alarmknopf bekommen, den sie jederzeit auslösen können, wenn sie irgendwie das Gefühl haben, in Gefahr zu sein. Den sie übrigens dann auch in der Silvesternacht ausgelöst haben. Im November 2022 heuert sie dann eine Sicherheitsfirma an zur Rückführung ihrer Kinder für 44.000 Euro, 36.000 Euro Gage und 8.000 Euro Unterbringung, Hotel und Reisekosten. Dieses Team dort aber, diese Sicherheitsfirma, denen wurde gesagt, ey, wir haben hier, die hat das Sorgerecht oder das Aufenthaltsbestimmungsrecht liegt bei ihr. Es ist völlig in Ordnung, die Kinder jetzt zurückzuholen. Es sollte auch keine gewaltvolle Rücknahme sein, sondern sie ist dann mit hingefahren, mit dem Bruder, mit der Mutter. Der Plan war, dass der Sicherheitschef, Herr M., die Frau ablenkt. Die Kinder sollten mit der Frau rauskommen und die Oma dann parallel die Kinder quasi in einen geparkten Golf bringt, wo der Onkel drin sitzt, der sie dann nach Hause fährt. Es kam aber nur der Vater raus und stellte sie anscheinend zur Rede, den Herrn M. dort. und schilderte seine Sicht der Dinge, woraufhin dann dieser Herr der Sicherheitsfirma, Herr M., gesagt hat, dass er abbricht, weil er die Argumentation anscheinend schlüssig fand. Und dann haben sie das abgebrochen, sind zurückgefahren. Und die Sicherheitsfirma wurde auch von den dänischen Behörden freigesprochen. Also da gab es jetzt keinen Grund zur Klage. Dann hat sie sich, wie du gesagt hast, genau in den letzten Jahren vom ehemaligen BND-Chef Hanning beraten lassen. Wer jedoch dann, also der bestreitet an dieser Rückholaktion beteiligt gewesen zu sein. Wer das war, ist ja noch nicht klar. So richtig. Sie sagt ja auch, sie weiß ja auch die Schuld von sich, dass sie damit nichts zu tun hat. Was natürlich komisch ist, wenn die nächsten Tag bei ihr auftauchen.
Also das war ja so dann kurz oder in der Silvesternacht, dass die Kinder wurden entführt. Also der Vater wurde dann niedergeschlagen irgendwo genau. An einem dänischen Pier. Also zumindest die Erzählung. Wie gesagt, wir sprechen heute darüber, über das, was man in der Presse aus verschiedenen Presseartikeln lesen kann und versuchen uns mal so ein bisschen unser Bild darauf zu machen. Und ich habe das nur damals gelesen und ich dachte, ich war irgendwie fassungslos, weil natürlich wir kennen beide Personen nicht, deswegen weiß man nicht, wer am Ende des Tages irgendwie recht hat. Man kann hier nur irgendwie mutmaßen und man kann nur erstmal die Geschichte so, wie sie in der Presse steht, irgendwie wiedergeben. Aber zumindest in dieser besagten Silvesternacht war es so, dass der Vater wohl niedergeschlagen wurde und die Kinder dann entführt worden sind. Die sind dann in schwarze Vans gezogen worden und dann waren sie am nächsten Tag, obwohl die Mutter sagt, dass sie nichts davon weiß, zumindest waren sie dann im Haus von Delling und
genau, ja, ne? In der Hamburger Villa. Es war kurz nach Mitternacht, tauchten diese maskierten Männer auf. Maskiert auch, was für ein unterirdisch gruseliges Erlebnis für diese Kinder, kann ich gar nicht vorstellen. Und die sind dann losgefahren um 0.31 Uhr, auch ausgelöst von dem Alarmknopf. Und viele Zeugen haben die Polizei gerufen. Die hat um 0.31 Uhr sehr relativ schnell reagiert und die Grenzen schließt, also die deutsche Polizei aufgefordert, die Grenze zu schließen. 0.33 Uhr aber haben die schon die Grenze überquert gehabt und somit kam die zu spät. Da gab es ja auch dann sofort Artikel Kindesentführung und am nächsten Tag gab es ja sofort die Berichterstattung, dass die Kinder wieder aufgetaucht sind. Am 5. Januar dann sind die Kinder zurück nach Dänemark zu ihrem Vater gebracht worden. Das haben ein dänisches Gericht und auch das Oberlandesgericht entschieden, dass die Kinder zurück zum Vater gehen. Und dann hat sie.
Krass, die wurden dann entführt und sind dann einfach zwei Tage später wieder zurück nach Dänemark gebracht worden.
Genau. Und die Mutter hat ja am 5. Januar, also wir reden ja vier Tage später.
Ja.
Und die Mutter hat sich ja dann auch vor die Presse gestellt und ein Statement abgegeben in ihrem Hotel oder in dem Hotel der Familie. Möchtest du das vorlesen?
Die Gerichte haben klar und deutlich entschieden, dass er sie zurückzugeben hat. Und er hat dies nie befolgt.
Genau, und dann führt sie noch ein paar andere Dinge aus, aber das war jetzt in Bezug auf die Kinder. Und es ist ja, wie gesagt, nicht so richtig klar, wie nun die Gemengelage wirklich ist. Das Jugendamt war zu Besuch und habe aber festgestellt, dass die Kinder nicht niedergeschlagen gewirkt haben und es ihnen gut ginge. Das Jugendamt wurde aber dann in dieser Eilentscheidung quasi nicht verhört. Laut Vater waren aber die Ereignisse gewalttätig und traumatisch. Dann gab es am 10. erst noch ein Statement von ihr.
Und da sagt sie, wo Unrecht geschieht, mögen wir dafür eintreten, dass es revidiert wird. Und wo Unrecht erkannt und bereits geurteilt wurde, muss dies strikt und schnell umgesetzt werden. Und die Opfer müssen geschützt werden.
Dann ist halt die Frage, wer ist in diesem Fall das Opfer oder wer sind die Opfer? Natürlich vorrangig die Kinder. Um das kurz noch einmal abzuschließen, am 12.01. gab es dann eine Hausdurchsuchung bei ihr wegen des Verdachts der Kindes, der Entziehung Minderjähriger. Und relativ aktuell gab es wohl ein Gutachten einer dänischen Psychologin, dass es den Kindern nicht gut geht gerade. Und das erstmal der Hergang. Und da ist ja schon die Frage, also klar, sie scheint ja relativ strikt gewesen zu sein. Sie wollte auch am Anfang nicht, dass der Vater die Kinder mehr als zweimal, also alle zwei Wochen sieht. Er wiederum hat einem Mediationsverfahren, was ja irgendwie total sinnvoll erscheint, zugestimmt. Sie natürlich nur unter der Bedingung, dass sie die Kinder vorher bekommt und das somit dann auch platzen lassen.
Was man auch nachvollziehen kann aus ihrem Sicht, oder?
Absolut. Die Frage ist nun...
Also man kann beide Seiten erstmal nachvollziehen, weil die wollten die Kinder gern sehen. Das kann man vielleicht sagen. Ne? Also beide Seiten waren bemüht, ihre Kinder zu sehen.
Ja, und das Problem ist, dass, wie diese, was wir am Anfang gesagt haben, diese Treppe der Eskalationsstufen eben schon maximal bestiegen war und dass es eben anscheinend gar keinen Weg mehr zurück gab. Also wie radikal ist denn das, dass du die Kinder einfach dann nicht zurückgibst nach einem Besuchswochenende und 2 Jahre den Kontakt gefühlt zur Mutter unterbindest? Das hältst du ja, also das hältst du ja nicht aus. Also man kann sich da nicht reinversetzen, aber ich weiß nicht, zu welchen Mitteln ich greifen würde, wenn jemand mir 2 Jahre meine Kinder entzieht und ich nicht die sehen darf und nicht mitbekomme. Die waren 10 und 13, wie gesagt. Das ist ja auch ein ganz wichtiges Alter und es ist ja unvorstellbar.
Also ich habe diesen Fall gelesen, es ging ja diese Entführung durch die Presse und ich war einfach echt so fassungslos, weil ich dachte, was muss denn passieren, um zu solchen Mitteln zu greifen? Und man dachte einfach nur einfach die ganze Zeit, fuck die armen Kinder. Also es ist so, oh, ich bin, also ich will jetzt so eine blöde, einfache Frage stellen. Was glaubst du, Hannes, wer hat Recht? Aber es geht, glaube ich, gar nicht ums Recht, sondern es geht eigentlich im Grunde darum, dass die hier irgendwie eine Lösung finden, dass die Kinder sicher sind und ihre Eltern sehen, oder?
Absolut. Ich habe dazu auch mich mal so ein bisschen in eingelesen zum Hintergrund solcher Tat und auch durch auch zu den psychologischen Ursachen und auch Wegen, die dort von den Eltern eingeschlagen werden. Also erstmal zum zahlenmäßig ein bisschen Hintergrund. Jedes Jahr erleben 100.000 Kinder die Scheidung ihrer Eltern. 5 bis 10% dieser Trennungen eskalieren. Also 5 bis 10% sind hochstrittige Eltern, sagt man.
Das heißt, dass jedes Jahr fast 10.000 Kinder so einem Mist, also nicht vielleicht nicht in dieser Eskalationsstufe, aber auf jeden Fall
absolut
etwas ausgesetzt sind.
Und da das ja länger dauert, wird geschätzt, dass aktuell 50.000 Kinder unter einer schweren Trennung oder einer sehr strittigen, hochstrittigen Trennung leiden. Und da gibt es natürlich dann eben viele Fragen, die geklärt werden müssen, auch wenn du schon streitest und da wird ja das alles irgendwie aufgebauscht. Das heißt, welchen Verein darf das Kind besuchen? Was ist für ein Sport? Wo soll das Kind wohnen? Wer darf das Kind wie lange sehen? In welche Schule geht es? In deiner Nähe, in meiner Nähe? Das sind ja so viele Fragen. Wenn du überhaupt nicht aufeinander kommst, kriegst du es ja nicht geklärt. Und deswegen ist natürlich dann, wenn du nicht kompromissbereit bist oder auf den anderen eingehen möchtest, ist der Weg nach oben ja ganz zur Eskalationsstufe ganz, ganz schnell. Und wie gesagt, die Kinder leiden dort am meisten und sie wissen oft nicht, wie es ihnen geschieht. Und das hat natürlich auch Auswirkungen aufs gesamte Leben. Zum Beispiel wird gesagt, dass Verlust durch Tod führt bei Kindern zu einem dreimal höheren Risiko an Depressionen zu leiden, in der Kindheit auch. Der Verlust durch Entfremdung erhöht das Risiko um das 6-fache. Und das ist natürlich super schwierig, weil eben auch Kinder leicht zu manipulieren sind. Es gibt zum Beispiel auch Psychologen und Psychologinnen, die dort mit Kindern arbeiten, die versuchen eben diese Manipulation herauszufinden. Und das wird eben ganz oft mit Sprache gemacht. Als Beispiel, wenn Kinder dann gefragt werden, warum möchtest du nicht bei der Mutter oder beim Vater leben? Und dann kommen Gründe, die ein Kind nicht nennen würde. Zum Beispiel, ja, Mama, die ruft immer an schwierigen Zeiten an, wenn wir essen. Oder ganz banale Gründe, die ganz offensichtlich nicht von einem Kleinkind kommen, weil das Thema gar nicht relevant ist fürs Kind. Sondern da wird dann eben geschaut, okay, gibt es irgendwie Mechanismen, die von den Eltern oder von einer Elternpartei eingeschleust worden sind. Die versuchen, die Elternteile ganz gezielt auf die Kinder eben mit solchen Aussagen, ja, die Mama macht ja schon wieder das, hat ja schon wieder irgendwie nicht darauf geachtet oder der Papa war schon wieder nicht da oder hat, ja, der, weiß ich nicht, was auch immer man dort einstreut. Und das wird eben ganz, wird versucht, eben rauszuarbeiten. Aber die Zeit wird sich nicht immer genommen.
Ja.
Weil die Richterinnen und Richter am Familiengericht sind natürlich auch oft überlastet. Wenn du da hunderte Fälle im Jahr hast, stumpfst du emotional ab und hast auch tausende Seiten von Akten, die du gar nicht lesen kannst vor so einem Verfahren. Und da wird natürlich ganz oft fällt das durch eben. Und fürs Kindeswohl ist das Schlimmste, wenn die Eltern sich entfremden. Es ist total wichtig, dass es eben noch einen Zusammenhang gibt bei den Kindern.
Boah, ich finde das so krass, ey. Das ist so furchtbar. Du schaffst solche krassen Traumata fürs Leben. Und je nach Eskalationsstufe sind die ja immer noch größer.
Absolut, absolut. Und es ist halt super schwierig. Und auch ein Beispiel empfehle ich euch heute am Ende des Podcasts einen anderen Podcast, wo es auch um dieses Thema geht mit einem Psychologen. Daher habe ich das auch. Der sagt, und das könnte man theoretisch auf diesen Fall auch anwenden, Zum Beispiel, angenommen, wir nehmen mal diesen Fall. Die Kinder leben erst bei ihr und er hat zweimal die Woche das Besuchsrecht. Und er darf alle zwei Wochen die Kinder besuchen. Da ist es so, in dem Fall auch in ganz vielen Fällen in Deutschland, weil die Kinder oft bei der Mutter bleiben, die Mutter hat die Care-Arbeit. Die Mutter muss die Kinder ermahnen, dass aufgeräumt werden muss, Hausaufgaben gemacht werden müssen. Die Mutter muss arbeiten, muss ihm die Kinder abholen, zum Sport bringen, alles. Die Mutter hat die ganze Last und dann kommt alle zwei Wochen am Wochenende der Daddy, den nennen wir dann Sunshine Daddy, der einfach was Cooles machen kann, eine Unternehmung, ey, ihr dürft halt alles Fernsehen gucken, Chips essen. Und dass das eben bei Kindern ganz einfache psychologische Wege sind, Kinder eben so zu beeinflussen. So, siehst du, die Mama hat dich ja gestern wieder angemeckert. Na, bei mir wirst du eben nicht angemeckert. Und Kinder glauben das eben ganz schnell.
Aber was musst denn du für ein, was musst denn du für Eltern sein, um das anzuwenden? Ich check das nicht. Was musst du denn für ein krasses Arschloch sein, um, also wie sind denn manche Eltern zu sowas in der Lage? Also.
Naja, aber es ist vielleicht auch viel Verletzung des Stolzes, des Egos, sie hat sich getrennt oder er hat sich getrennt, Verletzung und dann wird es eben so ein Machtspiel, ich zahle es dir heim, weißt du? Und
ja.
Die Kinder sind dann das Mittel der Wahl, also fürchterlich, ich weiß wirklich nicht, wie man darauf kommen kann, aber es ist ja anscheinend in der menschlichen Natur, dass es oft genug jedes Jahr dazu kommt.
Was übrigens hier ja auch so, das geht ja auf jeden Fall auf richtig krasse Kränkungen und verletzte Egos zurück, da war es ja auch so, dass als sich die beiden getrennt haben, Christina Block und Stefan Hensel, machte Hensel in einer Mail seinem Schwiegervater, also Egon Block, für das Eugen Block, danke für die Korrektur, was für ein Mensch bist du? Und der Schlüssel bezüglich eines friedlichen Familienlebens liegt in deinen Händen. Also da muss ja auch so gewesen sein. Also er war in seinem Konzern und wahrscheinlich Eugen der Große, weiß nicht, kenn ihn nicht, aber so liest sich's, wie der Patriarch, der dann eben seinem Schwiegervater
ist. Der ist ein ganz strikter Chef, ganz, naja, sag mal, ein starker Herrscher in dieser Familiendynastie.
Na, und da kann man sich auf jeden Fall ja irgendwie vorstellen, wie das dann war, die Beziehung wahrscheinlich zu seinem Schwiegersohn. Und da scheinen anscheinend extrem viele Kränkungen entstanden zu sein, weil sonst kann, also wie soll so eine Verhärtung irgendwie entstehen? Also es ist ja völlig...
Ja, aber das ist doch, glaube ich, guck mal, betracht es mal, man kann sich auch in diesen Zeitungsartikeln und so sehr, sind natürlich oftmals ein bisschen parteiisch in eine Richtung, aber du kannst dich ja vom Gefühl in beide zu einem gewissen Grad reinversetzen. Mhm. Wir wissen ja nicht, was da auch auf Basis dieser Mail für eine Hintergrundgeschichte gab. Natürlich geht es um Geld, dann werden irgendwie Egos verletzt, keine Ahnung, und dann wischt man sich eben, also auswischen ist ein ganz harmloses Wort für die Schwere dieses Falls, aber wird es dann so ein Kleinkrieg, der dann immer weiter ausartet. Und sicherlich können dir beide Elternteile glaubhaft klar machen, warum sie im Recht sind. Mhm. Und vielleicht würde man sogar beide Seiten verstehen, weil sie natürlich ihre eigene Sicht der Dinge dann auch sicherlich verfestigt haben irgendwie.
Mhm. Aber es muss doch diesen Punkt geben, also ja, gebe ich dir total recht. Wahrscheinlich, wenn man sich mit beiden spricht, wird man irgendwie aus den Gesprächen gehen und denken, ja, okay, jetzt habe ich ja nochmal was dazugelernt und über den Fall, ich kann dich jetzt noch ein bisschen besser verstehen und so. Aber es muss doch trotzdem diesen Punkt geben, wo du weißt, okay, wenn ich jetzt hier noch einen Meter gehe, dann schädige ich meine Kinder richtig, richtig krass. Dann haben die ein Trauma.
Das ist die große Frage. Also wieso lässt du, das wissen wir ja nicht, es gilt ja die Unschuldsvermutung, sie weist ja die Vorwürfe, dass sie die Kinder hat entführen lassen von sich. Insofern können wir das jetzt noch nicht behalten.
Also dir wurde, die Kinder wurden in Vans gepackt und sind am nächsten Tag in ihrem Haus wieder aufgekreuzt.
Natürlich ist es sehr offensichtlich, aber es gibt noch kein Urteil, deswegen liegt es nicht an uns, das hier zu behaupten.
Das stimmt.
Aber es ist natürlich im Bereich der Möglichkeit. Aber ich finde klar, diesen Punkt, das ist, was du sagst, was ist der Punkt, wo du sagst, okay, keiner aus unserer Familie darf gerade unsere Kinder sehen, das ist fürchterlich und das ist, glaube ich, kaum auszuhalten. Aber wann ist der Punkt, wo du sagst, da muss man eingreifen und wie greift man ein oder wie kommt sowas zustande? Was ist so der Punkt? Weil du weißt doch, ach, selbst dieser erste Versuch 2022 mit dieser Sicherheitsfirma dort, die Kinder quasi abzuholen oder ins Auto zu bewegen, überraschend ist ja auch schon traumatisch für die Kinder.
Ja. Wahnsinn. Und auch, dass er entschieden hat, irgendwann die Kinder nicht zurückzubringen. Also einfach diese Entfremdung der Mutter irgendwie voranzutreiben. Dieser Punkt ist ja so eine Sollbruchstelle gewesen im Fall. Also wo es dann zu dieser Fährtung kam und wo sie dann noch nicht nachgewiesen dann zu anderen Mitteln wohl gegriffen hat. Aber wie gesagt, es gilt die Unschuldsvermutung. Es ist aber, was ja auf jeden Fall zumindest der Presse zu entnehmen war, war, dass eben die Entführung stattgefunden hat oder und sie dann in dem Haus wieder aufgekreuzt sind.
Und dass gegen sie ermittelt wird in dem Verfahren.
Ja, und das Ganze spielt in Hamburg in der absoluten Schickeria. Also die Familie Block, es gibt auch ein YouTube-Video, wo man sie, Christina Block, Anfang des Jahres, also zum Neujahrsempfang, die Block machen immer in ihrem Fünf-Sterne-Hotel, laden sie sozusagen die Hamburger Schickeria das Netzwerk ein und da gab es eben eine Neujahrsansprache von ihr. Ich weiß nicht, hast du das gesehen?
Nee. Ich glaube, das sind aber ein, zwei Statements, die du vorgelesen hattest vorhin, sind aus dieser Ansprache, glaube ich.
Ah, okay. Also das kann ich jedem empfehlen, sich das mal anzuschauen. Das hat, glaube ich, vom Hamburger Abendblatt, gibt es da irgendwie 3 Minuten auf YouTube, Neujahrsansprache von Christina Block dieses Jahr. Ja, also ich habe mir dieses Video ein paar Mal angeschaut und sie spricht irgendwie in diesem Video vor allem über die Presse und über Gerechtigkeit und rechtschaffenden Journalismus und ich bin nicht so ganz dahinter gekommen, warum sie jetzt genau diesen Punkt macht in dieser Situation jetzt. Und dachte aber einfach, ich denke eigentlich konstant in diesem Fall vor allem, fuck, die armen Kinder. Also wie kommt man da wieder raus?
Ich glaube fast gar nicht. Ich glaube, es kann nur noch Gericht irgendwas entscheiden, aber es sind ja auch keine idealen Voraussetzungen. Er wohnt zwar hinter der Grenze kurz, aber in Dänemark, sie wohnt in Hamburg und die sind so verhärtet. Ich weiß nicht, wie man da jetzt noch ein sinnvolles Verhältnis miteinander schaffen kann.
Das ist noch ein ganz wichtiger Punkt, warum sich der Vater offensichtlich entschieden hat, nach Dänemark zu gehen. Das geht tatsächlich ist das ein Politik-Krimi eigentlich, was im Jahr 1992 entsteht. Damals ist ja Dänemark überraschend Fußball-Europameister geworden. Und in Maastricht wurde zur gleichen Zeit, also in die Niederlande im Februar 92, ein Vertragswerk geschaffen, das bis heute als Meilenstein bei der EU-Gründung mit seinem Binnenmarkt gilt. Und das war damals dem kleinen Dänemark nicht ganz geheuer. Also obwohl das Land damals eigentlich auch schon 20 Jahre Mitglied der Europäischen Gemeinschaft war, gab es da viele Ressentiments. Und um dieses gesamte EU-Projekt damals nicht zu gefährden, hat der britische Premierminister John Mayer den Dänen eben große Zugeständnisse gemacht. Konkret, Dänemark durfte sich damals als einziges Mitglied die Entscheidung vorbehalten, den Euro einzuführen. Es blieb beim Nein, an der gemeinsamen Verteidigungspolitik teilzunehmen und jetzt wird es ganz wichtig, an der eigenständigen Justiz festzuhalten, also statt harmonisiertes EU-Recht anzuwenden. Und genau, auch die polizeiliche Zusammenarbeit und die Migrationspolitik fällt unter diesen Vorbehalt. Und deswegen und entscheidend für den jetzigen Konflikt mit der deutschen Justiz eben das Sorge- und Familienrecht. Ja, und aufgrund dieser Abstimmung, da gab es eben auch ein Referendum, wo sich die Dänen eben dann klar positioniert hatten. Und dann ist es ja hier wohl so, wenn eigentlich das Oberlandesgericht in Hamburg hatte ja im Oktober 21 entschieden, dass Christina Block vorläufig das alleinige Aufenthaltsrecht für die beiden Kinder bekommt. Der Vater sich aber eben hatte das dänische Recht aufgrund dieser Entscheidung im Jahr 1992 auf der Seite hat. Und das ist eben das einzige EU-Land, was sich diesem Oberlandesgericht in dem Fall nicht beugen muss, aufgrund dieser Entscheidung.
Es gibt so über die EU hinaus, gibt noch das Haager Kinderschutzabkommen, wo 50 Staaten Mitglied sind und das besagt eben, dass wenn du einen Anspruch, also einen Sorgerechtsanspruch hast oder einen Anspruch auf die Erziehung des Kindes und auf Zugang zum Kind, dann wird das auch in den anderen Mitgliedstaaten ausgeführt. Wenn jetzt irgendwie der Vater oder die Mutter abhaut mit dem Kind nach Frankreich, dann führt Frankreich eben diesen Befehl aus.
Aber dann ja wohl aufgrund diesem Referendum aus dem Jahr 92, deswegen greift er das anscheinend nicht, ne?
Genau, und Dänemark ist da, aber muss das eben nicht machen, so wie ich das verstanden habe. Es gibt natürlich Ausnahmefälle, wo dann auch, wenn Kinder und auch die Eltern oder die eine Partei dann sehr glaubhaft nahelegen kann, warum es besser für das Kind ist, dass es jetzt in diesem Land ist, gibt es natürlich auch Ausnahmen und die Kinder können dort bleiben, aber das sind Ausnahmen. Hier ist es, ja, ich weiß jetzt, ich will jetzt nicht unterstellen, dass er nur deswegen nach Dänemark gezogen ist, aber es ist schon auf jeden Fall krasser. Ist,
ja, also ich will es jetzt auch nicht unterstellen, aber es liegt fast ein bisschen auf der Hand.
Nah
also
auf der Hand. Genauso nah, wie es auf der Hand liegt, dass vielleicht sie dann auch mit der Rückholaktion zu tun hat, das wissen wir wie gesagt nicht. Aber angeblich wurde für ein israelisches Sicherheitsunternehmen irgendwie mehrere hunderttausend Euro bezahlt für diese Rückholaktion.
Ja.
Steht zumindest in der Presse. Ich finde es, also ich finde es super krass. Ich kann mir das also nicht vorstellen, dass es so. Gut, ich bin auch, glaube ich, nicht der eskalative Mensch. Ich glaube, man kriegt immer alles mit Gesprächen hin, im besten Fall. Und man muss da aufeinander zugehen. Aber ich weiß wirklich nicht, wie man diesen Fall jetzt lösen kann. Wie man das auflösen kann.
Ja. Aber ich dachte echt so, dein. Ja, also sowohl die Kinder offensichtlich nach Dänemark zu bringen, um sie gegenüber der Mutter zu entfremden, als auch gemutmaßt in eine Entführung zu geben. Also krass, da muss so viel Verhärtung und so viel Hass und so viel offensichtlich nicht auf das Kindeswohl schauen vorgefallen sein. Das ist also ja, fassungslos.
Wer ist denn im Recht aus deiner Sicht? Gibt es jemanden, der, können wir mal sagen, okay, ja, nee, eigentlich stimme ich dieser Partei zu?
Na, ich glaube, es ist so ein bisschen, wie du es vorhin beschrieben hast, dass ich glaube, dass es, es steht mir nicht zu, jetzt zu sagen, wer hier im Recht ist, aber in beide Seiten reingehend macht mich einfach nur noch fassungslos. Also, wenn dem so ist, dass die, wir sagen die ganze Zeit, wenn dem so ist, aber die Führungen wurden ja, es steht mir nicht zu. Aber natürlich, wir sprechen ja heute darüber. Ich kann das logischerweise nicht sagen, aber es macht mich in beide Seiten reingehend, kann ich es einfach überhaupt nicht nachvollziehen. Ich weiß, damals auf den Fall aufmerksam geworden bin ich ja durch diese Entführung. Und da dachte ich, war mein erster Gedanke auf jeden Fall krass. Also wenn du das deinen Kindern zumutest, also das ist ja ein völlig, also es ist ja, fehlen mir sämtliche Worte. Die werden dann nicht mehr froh. Also weil das ist ja furchtbar.
Ja, ich habe also zwischenzeitlich auch mal geschwankt. Okay, jetzt habe ich das Gefühl, da die eine Partei und dann die andere Partei vielleicht doch. Also zumindest auf dem Weg irgendwie dahin. Aber es gibt da, wie gesagt, nur noch Verlierer. Ich finde, beide haben fürchterlich sich verhalten, auch gerade den Kindern gegenüber. Also auch diese Entziehung der Kinder kann ja ganz viel machen. Da habe ich auch noch dass es eben den Kindern aus diesem Vermissen, aus dem Gefühl des Vermissens wird auch oft Verteufelung. So, Niedermachen des fehlenden Elternteils, welches man nicht sieht oder zu welchem man keinen Kontakt hat oder haben darf. Dass sich so etwas auch schnell widerlegt. Also Kinder können sich sehr schnell und oft mit den Eltern wieder verbinden, wenn sie eben korrigierende Erfahrungen machen. Also diese Erfahrungsblase oder diese Erklärungsblase, die sich geben, Mama ist doof, liebt uns nicht oder Papa ist doof, liebt uns nicht, keine Ahnung, die kann man eben auflösen, indem man wieder positive Erfahrungen macht und den Kontakt eben wieder zum Elternteil herstellen kann. Ist also nicht für immer verloren, sondern es kann dann wieder hergestellt werden, aber eben solche traumatischen Ereignisse, die ja wirklich traumatisch sind, es ist ja fürs Leben prägend, so entführt zu werden und unter diesen Umständen, in diesem Streit zwischen den Eltern zu leben, und sicherlich werden beide Elternteile die jeweils anderen ziemlich fertig machen vor den Kindern und ziemlich schlecht machen. Das ist ja auch psychisch super schwierig für das Kind, ständig ein anderes Bild vorgelebt zu bekommen und eingeflößt zu bekommen.
So. Ja.
Und auch noch ein interessantes, ist auch aus diesem Podcast, den ich euch gleich empfehle, aber gibt es etwas sehr Paradoxes, was bei Kindern oder in der Not geht die Psyche eines Menschen, aber gerade eines Kindes, oft paradoxe Wege. Zum Beispiel sagt der Herr in dem Podcast, der dort zu Gast ist, dass sie Kinder auch aus gewalttätigen Beziehungen rausgeholt haben, wo Kinder eben auch körperlich irgendwie misshandelt, also gehauen worden sind oder eben auch unter psychischen Druck gestellt waren. Und dass sie die dort rausgeholt haben und dass nach kurzer Zeit die Kinder auch wieder zurück wollten, weil ein Kind ganz natürlich eine ganz starke Bindung zu seinen biologischen Eltern hat, dass sie auch in der Forschung sehen, bei Kindern, die in Pflegefamilien aufwachsen, gibt es immer noch eine starke emotionale Bindung zu den biologischen Eltern, obwohl man sie vielleicht gar nicht kennt. Und das ist eben diese Gemengelage, die das umso schwieriger macht für die Kinder, da psychologisch irgendwie gut rauszugehen.
Mhm. Krass, was denkst du, wie das jetzt ausgeht?
Ich habe gar keine Ahnung. Jetzt leben sie in einer, ist nicht bekannt, wo die Familie jetzt lebt, in Dänemark. Sind wieder bei dem Papa. Ist nicht bekannt, wo sie sind sicher untergebracht und bewacht, bis eben die Lage sich, ja, was soll man sagen, bessert.
Ist das falsche Wort, ich hatte irgendwo noch gelesen, dass er jetzt mit einer Frau zusammen ist, wo sozusagen das auch, wo es auch einen Sorgerechtsstreit gibt.
Das weiß ich nicht.
Die Info müssen wir nochmal auftreiben.
Ich find's immer, weißt du, wenn ich mich streite mit Fanny oder so, ich kann es nicht ertragen, im Streit zu sein. Dann sind wir mal 2 Stunden sauer, eine Stunde, und dann schreiben wir oder reden miteinander und lösen es auf. Ich hasse dieses Gefühl des Streits. Es ist ja so viel Zorn in dir und so eine Kraft, so eine böse Kraft, die will ich gar nicht haben. Und ich muss die auch beiseite legen, und Fanny auch immer. Deswegen kommen wir immer zum Urteil, weißt du? Wir haben auch drüber gesprochen, selbst wenn wir uns trennen würden, dann würden wir uns halt mit einem Freund oder Freundin zusammensetzen, die irgendwie so ein bisschen vermittelt, und dann würden wir alles auf jeden Fall auseinanderkriegen, weil wir doch normal und vernünftig miteinander reden können, auch wenn man verletzt ist. Es geht ja, wie gesagt, ums Wohl der Kinder. Und was du ja in der letzten Folge gesagt hast, dass ihr im Thailand-Urlaub mit einem Pärchen zusammen im Urlaub wart, die getrennt sind, die nur noch befreundet sind, vielleicht mit Höhen und Tiefen, aber die es ganz toll schaffen, eben ihrem Kind das Gefühl zu geben, hey, wir sind für dich da, wir sind deine Eltern, sind zwar als Freunde hier, aber wir sind für dich da gemeinsam. Und ich glaube, diesen Weg haben die verpasst, und ich glaube nicht, dass du von diesem Rost, es ist ja auch, kennst ja auch, wenn du mega stur bist, und das ist natürlich die maximale Stufe, da wieder runterzukommen, zu sagen, okay, war doof, also war jetzt mehr als doof.
Ja, ich weiß, was du meinst, das ist ja bei Kleinkindern und bei Wutanfällen schon, sieht man das ja oft sehr bildlich, weil es muss ja immer, muss man ja auf jeden Fall den kleinen, wütenden Menschen in dem Fall immer helfen, da auch rauszukommen. Also über ein Spiel oder über einen, zum Beispiel bei, ja, also das, und da ist es natürlich nochmal maximal verhärtet. Also ich, ja, was kann man, wir werden das weiter verfolgen, sicherlich über die Presse.
Was willst du denn, was denkst du denn, wie man da rauskommt?
Weißt du, ich habe manchmal so Fantasie, Wunschvorstellung, wir haben uns ja die Tage ein bisschen in diesen Fall hier vertieft und viel darüber irgendwie gelesen, und dann dachte ich immer so am Ende des Lesens, oh, es wäre irgendwie so geil, wenn die jetzt einfach mal alle zusammen, weißt du, so der Opa, der Patriarch Eugen und seine Tochter und Gerhard Delling, wo ich auch immer, wenn ich Delling höre, dass der da auch noch irgendwie da noch mitmischt, und die 4 Kinder und der Ex-Mann, dass die einfach alle mal zusammen in Urlaub fahren, weißt du, so eine Fantasie, Wunschvorstellung habe ich immer. Es wäre doch geil, ihr fahrt jetzt einfach mal alle schön zu 12 irgendwie schön in Urlaub, und da sprecht ihr euch mal einfach richtig aus, und danach wird alles irgendwie wieder gut. Weißt du, so eine, ich frage mich immer, was würde man machen, wenn jetzt die das nicht mehr so, also denen aus dieser Verhärtung raushelfen. Wir nehmen euch jetzt mal alle und packen euch in so einen entspannten Urlaubsraum, und da redet ihr einfach mal miteinander, und da umarmt ihr euch mal alle wieder, und ihr denkt jetzt mal an die wichtigste Sache, nämlich dass den euren Kindern gut geht. Hier geht es nicht um eure scheiß Egos, hier geht es um die Kinder und dass die ein geiles Leben haben. Und also so eine Wunschvorstellung habe ich dann manchmal in solchen Fällen, aber ja.
Hast du schon mal einen Konflikt, einen Streit, der ganz lang anhalten war mit einer Person? Oder wo es dann irgendwann, klar, vielleicht ein Kontaktabbruch, aber oder wie es dann Weg zurück gab?
Also es gab Situationen, wo man dann Menschen, die einmal ganz nah standen, dann nicht mehr gesehen hat. Das gab es. Wo ich auch viel dann drüber nachdenke. Aber so dieses, also man versucht das ja, diesen konkreten Fall jetzt auf die Beziehungsebene zu holen. Und diese Vorstellung, dass es sich zum Beispiel mit in meiner eigenen Beziehung so verhärtet, dass irgendwelche solcher Mittel, über die wir gerade hier gesprochen haben, angewandt werden. Also da fehlt mir wirklich ein bisschen die Fantasie. Da muss ja so viel Verletzung und Hass im Raum sein.
Ja, anscheinend ist es ja auch irgendwie auf ihre Familie ausgeweitet, sein Hass. Also wenn er dann dem Vater da irgendwas vorwirft, dann scheint es ja da irgendwie eine riesige Gemengelage zu geben, weshalb er sich anscheinend irgendwie sehr verletzt gefühlt hat oder verletzt worden ist. Das wissen wir nicht. Aber es scheint ja kaum lösbar zu sein, diese Gemengelage. Und wenn du dann natürlich, ich kenne die Leute nicht persönlich, aber starke Egos hast, wie sie natürlich oft in Führungspositionen sicherlich vorkommen, macht es das nochmal schwerer. So. Und ich kenne auch viele Streitigkeiten, auch innerhalb unserer Familie, wo Leute nicht miteinander reden, seit Jahren nicht. Und das kann ich gar nicht ab. Ich bin immer, habe immer die Vermittlungsrolle oder Vermittlerrolle versucht zu übernehmen und ich bin sehr harmoniebedürftig. Bei mir geht das nicht. Ich kann, also es gibt natürlich Menschen, wo man sich entfremdet und keinen Kontakt mehr hat, aber wenn so ein offensichtlicher Streit da ist, finde ich das unerträglich.
Ja.
Ganz schlimm.
Ja, ja. Also nachvollziehen kann ich es nicht, auch wenn ich weiß, dass es sowas gibt. Ja, es ist wirklich, es ist krass. Jetzt sind die Kinder in Dänemark. Ich weiß nicht, wie das ausgeht, aber als ich schon diesen Fall gelesen habe, dachte ich, okay, das ist hier wie ein richtig schlecht gemachte ARD-Telenovela, wo sich wirklich irgendwie ein paar schlechte Dramaturgen ans Whiteboard gestellt haben und geguckt haben, wie kriegen wir hier mal irgendwie so einen Familienstreit in der Hamburger Schikanerie.
Das wäre selbst für so ein Vorabendkrimi zu absurd.
Ja.
Es ist zu absurd und das können wir auch in diesem Podcast gar nicht rüberbringen, dieses Gefühl, was man dabei hat. Also ja. Ihr werdet es ja selber gerade erfahren, wie absurd und traurig das irgendwie ist und man kann gar nicht genug hervorheben, wie schlimm das vor allem für die Kinder ist.
Ja.
Und die müssen da jetzt noch ein paar Jahre durch, bis sie 18 sind und selber entscheiden können, was sie machen. Schwierig, aber wir fanden das mal spannend und wollten das mit euch mal teilen, diesen Fall, dass ihr vielleicht auch euch da mal ein Bild drüber machen könnt.
Und man kann vielleicht auch von so einem Fall lernen, dass man sowas ja auf gar keinen Fall möchte. Also immer, es gibt ja auch Situationen, die nicht so eskalieren, aber du hast ja vorhin von diesen 50.000 Kindern, die in krassen Streitsituationen leben, gesprochen. Und ja, da können, glaube ich, alle Eltern da draußen einfach nur wahnsinnig aufpassen, ja, dass es irgendwie verbindende Elemente ist. Also bis es zu so einem Fall kommt, da muss echt krass viel passieren, aber ja.
Ja, beim Zweifel, also es ist super schwierig, sagt sich immer so leicht, aber ich finde diese Mediationsidee eher total gut, dass man zum Beispiel eine Freundin und einen Freund gemeinsam, den beide vertrauen, dazu zieht.
Mhm.
Und im Zweifel man sagt, hey, pass mal auf, das finde ich, hast du gerade Unrecht oder das stimmt nicht, die irgendwie helfen kann, eine gemeinsame Lösung zu finden. Mhm. Und ja, sagt sich immer so leicht, aber versuchen sollte man es.
Ja, nee, und ich meine, warum wir uns heute mal für dieses Special entschieden haben, liegt ja auf der Hand. Es ist ja einfach ein Eltern-True-Crime, der hier irgendwie stattfindet und alle berichten drüber und wir dachten, wir tauchen da heute mal so ein bisschen ein und versuchen so ein bisschen die Punkte zu finden, wo das besonders stark eskaliert ist. Aber hier geht auf jeden Fall, hier geht es um maximale Verhärtung, um maximal getränkte Egos und ja.
Sehr traurig. Ich weiß gar nicht, ob du in der Stimmung bist. Ich habe eine theoretisch passende Gala, aber wenn du sagst, boah, fühle ich nicht, dann können
Doch.
Wir die auch sehr gerne weglassen.
Ja klar, komm, ja? Wir machen eine Gala.
Ich habe, wie gesagt, in der Vorbereitung die Zeit eher mit der Recherche verbracht und nicht mir eine krasse Frage auszudenken, aber ich wollte trotzdem passend dazu mal eine Gala-Frage zur Kriminalstatistik nennen. Ich nenne jetzt 5 Fakten und einer davon stimmt nicht. In Deutschland wurden im Jahr 2022, ist immer nicht ganz Ende des Jahres, kam erst die erste Hälfte für 23 raus, das heißt, wir reden jetzt von 22. Die registrierten Straftaten deutschlandweit waren 5,63 Millionen Straftaten. Das ist eine Steigerung, zweiter Fakt, um 11,5% zum Vorjahr, nachdem es 5 Jahre lang gesunken ist. Dritter Fakt. Am häufigsten finden Straftaten natürlich in Berlin statt. Mit 14.135 pro 100.000 Einwohner ist ja mehr als jeder Zehnte straffällig geworden. Beziehungsweise auch ein paar doppelt, aber statistisch gesehen. Viertens. Dabei ist allgemeine Körperverletzung die häufigste Straftat. Die Aufklärungsquote deutschlandweit von Straftaten liegt bei sage und schreibe 57,3% oder im Jahr 2022. Also 5,6 Millionen Straftaten, Steigerung um 11,5%, 14.000 pro 100.000 Einwohner davon in Berlin, Körperverletzung die häufigste Straftat und die Aufklärungsquote deutschlandweit liegt bei 57,3%.
Ich glaube, dass Körperverletzung nicht die häufigste Straftat ist.
Das ist richtig. Ja. Was denkst du, was ist es?
Diebstahl?
Richtig, Diebstahl, ja? Und Betrug.
Okay. Ist super spannend. Mit diesem allerersten Fakt, dass die Straftaten, dass es wieder nach oben gegangen ist, den habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelesen. Aber ja, krass. Ja, wir leben in einer gefährlichen Stadt. Das lässt mich unruhiger schlafen. Aber ansonsten krass. Krass, dass 57% aufgeklärt werden, ne?
Anscheinend. Also Stand in
Finde ich jetzt gar nicht so
Erhebung. Es ist ziemlich gut, fand
schlecht,
ich.
Schlecht, ne?
Also. Ja. Finde ich auch gut. Sie fragen nur eben, was genau, was alles dann da reinzählt, wie die Aufklärungsquote da berechnet wird. Aber ja, es ist sehr gut, dass es so viel ist, zum Glück. Und es ist im Vergleich natürlich trotzdem wenig, wenn über 40% der Straftaten nicht aufgeklärt ist, ja auch eine Menge ist. So.
Ja.
Aber kommen wir dann doch mal zu den Tagesempfehlungen. Heute mal ohne Jingle. Ich empfehle auch nur eine Sache, die habe ich schon angekündigt, weil sie passend zum Thema ist, ein Song. Lasse ich heute mal aus. Und zwar empfehle ich euch von Lisa Ortgies, Lisas Parshit, heißt das, also Par, S-C-H-I-T-T, Parshit, der Beziehungspodcast vom Westdeutschen Rundfunk. Und in der Folge vom 8. Februar ist Stefan Rücker zu Gast, den ich hier auch öfter zitiert habe. Die Folge heißt Der Fallblock, worum geht es beim Kindeswohl? Und das sind 33 sehr spannende Minuten, sehr interessant. Und sehr hörenswert, gerade wenn euch das Thema gefällt, da werdet ihr auch einige Sachen wiederfinden, die wir hier erwähnt haben. Aber das ist wirklich ein interessanter Einblick von dem Psychologen, der übrigens auch in diesem Fall aktiv gewesen ist.
Ja, und ich empfehle heute, weil wir haben ja auf jeden Fall heute über etwas gesprochen, was Traumata verursacht. Und es gibt einen Song, der heißt Trauma von NTO und von Voracle. Der Song ist im Gegensatz zu dem, worüber wir gesprochen haben.
Wie, ist ein Happy Electro-Song oder was?
Richtig toll. Nee, das ist so ein deeper Song. NTO und Voracles haben Trauma geschrieben. Passt der, glaube ich, zu dem, was wir heute besprochen haben. Hört den, wir packen wie jede Woche alles in die Shownotes. Wir freuen uns auch, wenn ihr uns zu diesem kleinen Spezialfolgenausflug, den wir heute mit euch gegangen sind, der so ein paar Tage Recherche gebraucht hat. Hannes, an dieser Stelle vielen Dank, dass du uns hier heute, was den Hergang, den man zumindest aus der Presse entnehmen konnte, da so tief eingetaucht bist und uns das geschildert hast. Fand ich super spannend und macht auf jeden Fall aber auch irgendwie ein bisschen so ein beklommenes Gefühl. Und wir freuen uns auf jeden Fall, wenn ihr uns dazu Feedback gibt. Das schreibt uns gern auf Instagram @papas_der_podcast, was ihr von diesem kleinen Spezialausflug haltet. Wenn ihr das hört, könnt ihr uns auch gern einfach verlinken oder egal, und uns zeigen, wo ihr vielleicht diese True Crime Spezialfolge gehört habt. Einfach @papas_der_podcast. Wir teilen das natürlich gern und wir freuen uns wirklich mal über Feedback, was ihr so über den kleinen True Crime Ausflug sagt. Und ansonsten bleibt uns vor allem heute, Mann, ey, ich wünsche auf jeden Fall dieser allen Beteiligten, vor allem den Kindern, dass die heil da rauskommen aus diesem echte Leben True Crime. Das ist
absolut
harter Tobak. Danke, ihr Lieben, dass ihr heute dabei wart und
seid gut zueinander. Ja. Seid gut zueinander.
Ja.
Und Kommunikation ist immer noch mit das Wichtigste.
Ja, seid gut zueinander ist, ja, das nehmen wir mit, Hannes.
Habt ein schönes Wochenende und wir hören uns nächste Woche. Wir freuen uns.
Ihr Lieben, schafft Verbindung. Bis dann. Wir drücken euch aus dem Studio.
Tschüss.
Papas ist ein Podcast von Hannes Husten und Niklas Rohrbacher. In Zusammenarbeit mit Tiger und Zitrone und im Studio 25. Und mit Musik von Hannes Husten. Macht's gut. Wir hören uns nächste Woche, denn dann gibt's eine neue Folge. Jeden Samstag.